The Billion Transaction Machine, das kleine Einmaleins des Mainframes.
Einen schönen guten Tag wünsche ich und begrüße zu einer neuen Folge in der Season Blick hinter die Kulissen der Mainframe-Entwicklung. Und ich habe mir dazu auch heute einen Experten eingeladen. Mein Name ist Rüdiger Stumm, IBMer im technischen Vertrieb für Mainframe-Software. Und eben eingeladen habe ich Martin Rechtenwald. Martin, schön, dass du da bist. Stelle dich doch bitte selbst kurz vor.
Guten Morgen nochmal. Also mein Name ist Martin Rechtenwald. Ich bin zurzeit Prozessor Core Architect für IBM Z und habe vor jetzt doch schon etwas mehr als 20 Jahren im Logikdesign bei der IBM angefangen. Und habe in der Zeit an vielen verschiedenen Chips gearbeitet, auch an verschiedenen Prozessorarchitekturen, bin jetzt allerdings seit einiger Zeit quasi exklusiv für IBM Z und da größtenteils am Prozessor Core zuständig.
Ja, und in dieser Rolle bist du heute auch nicht zum ersten Mal Gast an unserem Podcast-Mikro. Mit Tobi bist du schon mal der Frage nachgegangen, warum die IBM überhaupt noch Chips baut. Eine Aussage war, dass unsere Server besondere Anforderungen an Chips haben und dass wir diese Anforderungen über Generationen in IBM eigener Forschung und Entwicklung weitertreiben. Und genau da setzen wir heute auf, und zwar in der Disziplin Logikdesign. Banale Frage zu Beginn: Was ist Logikdesign?
Na, ich war jetzt natürlich ein bisschen vorbereitet für den Podcast und habe das mal gegoogelt, damit ich nicht was erzähle, was der Rest der Welt anders sieht. Und dann kommt raus, das ist die Beschreibung der Funktion eines Schaltkreises. Und gemeint ist damit dann natürlich, also die eigentliche Hardware, das, was zum Beispiel in einem Computer wirklich Berechnungen durchführt. Also jemand, der Logikdesign macht, bekommt in der einfachsten Variante eine Spezifikation. Da steht drin, was soll der Schaltkreis tun? Und erstellt daraus eine Implementierung, also beschreibt die Einzelteile dieses Schaltkreises. Und ich vergleiche das immer sehr gerne so ein bisschen mit einem Job, wie ein Programmierer das macht, wie es im Software-Development üblich ist. Da haben die meisten Leute doch so ein bisschen einen Bezug dazu. Ist gar nicht so unähnlich in gewisser Hinsicht. Mit einem Texteditor werden die Komponenten, also zum Beispiel die Logikgatter, Verbindungen dazwischen oder auch andere vorbereitete Komponenten hingeschrieben, also wirklich Texteditor der Wahl, ja, VI oder Emacs oder sowas. Und dann wird das Ganze so ähnlich wie mit einem Compiler. In unserem Fall ist es ein Modellbau, ein Modell gebaut, kein richtiges Programm. Und dann lässt man Testprogramme darauf laufen und dann geht man durch die übliche Schleife aus, naja, es kommt ein Fehler, das debugge ich, ich ändere meine Logik, ich passe es wieder an und dann lasse ich das Ganze nochmal laufen. Das kann man ganz auf der niedrigsten Ebene machen, also wirklich auf Gatterebene, so etwas wie einzelne UND-Gatter oder Gatter. Praktisch sind oft viele Komponenten einfach schon fertig verfügbar, beziehungsweise Teil der Hardware-Beschreibungssprache. Ein Addierer, also A plus B, das muss man nicht tatsächlich auf der niedrigsten Gatterebene hinschreiben. Das kann heutzutage die Sprache selber, beziehungsweise die Tools schon automatisiert machen.
Ja, vielen Dank, Martin, für diese Erklärung. Für mich als jemand, der eher in der Informatik zu Hause ist, sind da schon jetzt einige bekannte Begriffe dabei gewesen. Und das hört sich erstmal unspektakulär an. Aber bei Millionen von Komponenten, Milliarden von Transistoren, da gibt es doch besondere Herausforderungen. Es führt ja zu einer gewissen Komplexität bei so einem Prozessor-Chip, wie er im Mainframe steckt. Was sind diese besonderen Herausforderungen?
Nun, gerade für ein komplexes System, wie es eben ein Prozessor-Chip oder auch sogar nur ein Prozessor-Core darstellt, arbeitet man ja nicht alleine. Ein Logikdesigner arbeitet zusammen in einem Team mit anderen Experten. Er hat in aller Regel ein Verifikationsteam, mit dem eng zusammengearbeitet wird. Gerade wenn man in modernen Technologien arbeitet, natürlich auch ein Physical Design Team, also ein Teil des Teams, der sich damit beschäftigt, wie sieht wirklich die physikalische Implementierung aus? Also wie sehen wirklich die Gatter aus? Wie sehen die Transistoren aus, die gemacht werden? Man arbeitet mit Leuten, die sich mit der Instruktionsarchitektur beschäftigen. Gerade im Prozessor Core ist das ein großes Thema. Also welche Befehle muss denn so ein Chip ausführen können? Man arbeitet mit Leuten, die sich mit dem Testen beschäftigen, mit den Firmware-Developern, mit den Betriebssystementwicklern zusammen, auch zum Teil mit den Software-Teams. Das sind ja letztlich die Nutzer des Chips, an dem man arbeitet. Ja. Denn gerade was wir in IBM machen, ist, wir entwickeln nicht einzelne Chips, wir entwickeln ganze Systeme. Und da kommt schon ein großer Mehrwert her. Und das schlägt schon zu einem gewissen Teil auch auf die Arbeit des einzelnen Logikdesigners durch. Jetzt gibt es in der IBM auch kleinere Projekte. Ich glaube, gerade in der Prozessorentwicklung, die wir machen, ist die Größe und die Komplexität ein wirklich großes Thema. Aber an der IBM gibt es ja auch viele andere Chips, die gemacht werden. So ein Beispiel dafür ist, dass wir Quantencomputer auch entwickeln, ist ja relativ bekannt. Jetzt ist der Quantencomputer selber, der Kernteil, schon tiefe Physik. Aber drum gibt es viele Support-Chips, viele kleine Chips. Und das gilt eigentlich für die ganzen Systeme auch, dass es durchaus auch Rollen- und Logikdesigner-Jobs in den Bereichen gibt, die ein bisschen kleiner sind, wo nicht ganz so viel Komplexität mit Interaktion drumherum da ist. Da ist dann vielleicht die Verantwortung für das ganze Design größer, dafür weniger Interaktion mit anderen. Also der Job als solcher hat schon eine sehr große Bandbreite und wir versuchen schon, unsere komplette Logikdesign-Community zusammenzuhalten. Aber je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet, kann der Fokus mehr liegen auf, ich arbeite ein bisschen mehr alleine auf einem gewissen Gebiet oder ich bin eben Teil dieses großen, komplexen Chip-Entwicklungs-Environments.
Also wenn sich jemand für den Job interessiert, ich glaube, es ist gerade deutlich geworden, wie breit gefächert da die Möglichkeiten sind. Bei Mainframe, hast du jetzt auch eindrücklich ausgeführt, entsteht so ein Chip oder so ein ganzes System wirklich in ausgesprochenem Teamwork. Und mit jeder Chip-Generation sind ja auch Innovationen verbunden, die dann implementiert werden müssen. Woher kommen die Ideen und die Vorgaben dafür, sozusagen die Vorgaben auch für den Logikdesigner, die euch dann herausfordern? Ich denke da zum Beispiel an den KI-Beschleuniger auf dem Telum-Chip der letzten und auch der kommenden Prozessorgeneration.
Die Ideen und beziehungsweise Aufträge für das, was man jeweils in der nächsten Version baut, die kommen aus ganz vielen verschiedenen Bereichen. Und ich würde sagen, idealerweise kommen sie alle direkt vom Kunden. Ja, der Kunde sagt, ich will das und jenes haben und dann fangen wir an und implementieren genau das. Ist tatsächlich eher selten so, gerade im Prozessordesign, denn das ist schon sehr weit weg von dem, was denn am Ende tatsächlich auf einen Mainframe läuft. Also die Übersetzung von Kundenanforderungen in Prozessordesign, in Logikdesign ist gar nicht so einfach. Ein bisschen hat man da schon so traditionelle Ziele, also schneller ist immer ein Ziel und ja, da haben wir auch relativ
schneller, höher, weiter.
Genau, da gibt's schon eine traditionelle Rampe eigentlich, die man versucht zu erreichen. Also allein deshalb gibt es immer genügend zu tun. Und dann gibt es Beispiele, wo schon Kundenanforderungen relativ klar durchschlagen aufs Logikdesign. Also Verschlüsselung ist so ein Beispiel, wenn neue Algorithmen eben kommen, die unterstützt werden müssen. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel an Post-Quantum denkt oder so etwas, ist schon klar, das müssen wir machen. Ja, das ist jetzt nichts, wo es von Kunden überhaupt keine Nachfrage gäbe.
Ausgesprochene Stärke auch vom Mainframe, ja.
Genau, gerade auf solche Dinge einzugehen. Gerade der KI-Beschleuniger war jetzt, als wir die Entwicklung gestartet haben, nicht unbedingt noch das große Thema beim Kunden. Das ist ein bisschen schon ein Blick darauf zu haben, wo geht denn die Zukunft vielleicht hin? Was denken wir, dass gebraucht werden würde in Zukunft? Auch wenn die Kunden es vielleicht selber noch nicht sehen und dann eben mal in Vorleistung gehen und sagen, jetzt machen wir das einfach mal, wir glauben, dass das die richtige Richtung ist und hoffentlich haben wir richtig gelegen. Und gerade das ist ja ein Beispiel dafür, dass es geklappt hat. Die Innovationszyklen sind sehr lang. Also das sind ja oft 3, 4, 5 Jahre von, wir haben uns beschlossen, dass wir etwas in die Richtung machen wollen, bis es dann tatsächlich in einem System verfügbar ist. Man kann also nicht immer darauf warten, zu reagieren, was denn nun am Markt wirklich nachgefragt ist. Ein bisschen in Vorleistung muss man gehen. Dann, wo wir auch, dadurch, dass wir in der IBM den kompletten Stack, im Prinzip alles, was auf dem System läuft, unter Kontrolle haben, wo viel Input kommt, ist von den Compiler-Entwicklern. Wir haben unsere eigenen Compiler-Entwickler. Auch in den Open-Source-Compilern zum Beispiel haben wir Leute, die daran mitarbeiten. Und die Betriebssysteme, also gerade Mainframe, natürlich gibt es aus ZOS durchaus schöne Wunschlisten von, das hätten wir gerne in der Hardware vom Logikdesign letzten Endes implementiert. Und Linux ist sehr aktiv in dem Hereinbringen von neuen Ideen, von neuen Anforderungen.
Ja, und was mir gerade einfällt auch, Martin, sorry, wenn ich dich unterbreche, wir haben eine der besten Java Virtual Machines auf dem Mainframe. Eben durch diese enge Verzahnung von Anforderungen und dann der Umsetzung durch euch.
Genau, also Java ist ein gutes Beispiel. Tatsächlich mit den Java-Entwicklern stehen wir in gutem Kontakt. Die haben auch dediziert Hardware eingebaut für die. Ein anderes Beispiel, das jetzt außerhalb der Mainframe-Welt immer ein bisschen merkwürdig ankommt, aber tatsächlich für uns ein wichtiges Thema ist, ist die COBOL-Entwickler. Da gibt es immer noch eine lange Liste von, könnten wir vielleicht das noch bekommen von euch und jenes noch bekommen von euch, was am Ende für viele der Kunden schon ein großer Wert ist, denn es ermöglicht einfach einen deutlichen Performance-Gewinn aus existierender Software rauszubekommen, ohne dass man nochmal ein Software-Investment machen muss. Last but not least, das möchte ich wirklich nicht vergessen, muss man ehrlicherweise auch sagen, ein bisschen einfach am Puls der Zeit bleiben ist auch ein Ding. Also wenn der komplette Markt in eine gewisse Richtung läuft, wir können es uns als IBMZ zwar nicht wirklich in jede Richtung gleichzeitig mitlaufen, aber wenn alle in eine gewisse Richtung gehen, natürlich schauen wir uns das an, ist da etwas drin, was für unsere Kunden, was für unsere Entwicklung auch wichtig wäre, und dann greift man gegebenenfalls solche neuen Trends eben auch mit auf. Schlicht und ergreifend, um nicht am Ende dazustehen und zu sagen, das können wir halt jetzt gar nicht.
Und das, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich auch wirklich ein Beweis dafür, dass der Mainframe immer am Puls der Zeit ist. Ja, wir haben mit dem Mainframe absolut aktuelle Technologie. Ja. Du hast eben ausgeführt, dass Innovationen wirklich aus sehr vielen verschiedenen Quellen und Motivationen kommen. Um das zu implementieren, fallen sehr vielfältige Aufgaben an. Was sollte man denn gelernt haben, wenn man Logikdesign machen möchte?
Da fällt mir gerade ein, ganz spontan, mein Professor an der Uni hat immer gesagt, Sie sind nicht hier, um Informatik zu lernen, Sie sind hier, um denken zu lernen. Also tatsächlich, das sollte man gelernt haben. So ein bisschen, was quasi die Ausbildung angeht, die man haben sollte. Also als ich anfing, waren es tatsächlich zum größten Teil noch Elektroingenieure, die im Logikdesign gearbeitet haben. Es war auch tatsächlich so, dass man noch sehr viel wissen musste über die Physik, die unten drunter liegt. Das hat sich ein bisschen geändert. Also ich habe Informatik studiert und war als Informatiker vor gut 20 Jahren schon noch wirklich ein Außenseiter im Team. Und heute ist das eigentlich normal. Also ich würde vermutlich, ich stelle mir mehr Informatiker ein als andere Leute. Es gibt durchaus auch Quereinsteiger, aber die Hauptausbildung ist schon Informatik oder eben ein Studium in die Richtung Elektroingenieur. Es hat sich vieles geändert dadurch, dass die Tools besser geworden sind und an vielen Dingen man über das letzte physikalische Detail gar nicht mehr Bescheid werden muss. Es ist ein bisschen wie in der Softwareentwicklung. Ja, da ist es ja auch so, der Abstraktionslevel ist höher geworden, so ist es im Logikdesign auch, so wie man in der Softwareentwicklung heute doch eher sehr selten mal noch sein Programm in Assembler Step by Step debuggt und nach Fehlern sucht, ist es auch in der Hardwareentwicklung so, im Logikdesign so. Eher selten muss man auf das unterste Gatterniveau, auf das physikalische Niveau runter, um wirklich zu verstehen, was passiert ist, weil in aller Regel tut das einfach schon.
Ja, über jahrelange Erfahrung und Praxis gereift. Du hast auf die Softwareentwicklung dich gerade bezogen, hast auch ein bisschen verglichen und da kenne ich mich natürlich insofern aus, dass dort Fehler passieren, auch üble Fehler passieren, mit großen Auswirkungen. Auch jetzt im Logikdesign, trotz aller Expertise und Tools, wie vermeidet man, dass da größere Böcke im Logikdesign passieren?
Verifikation ist tatsächlich ein Riesenthema und der Ansatz ist, auf jeder Hierarchieebene, die man im Design hat, auch eine Verifikationsebene einzuziehen. Also möglichst viel Verifikation auf allen Ebenen. Das kann man machen auf Funktionsblöcken. Man hat zum Beispiel sowas wie eine Recheneinheit und kann dann verifizieren, dass die richtig rechnet. Man macht es dann nochmal eine Ebene höher. Zum Beispiel auf einem Prozessor Core, da kann ich jetzt ja Instruktionen ausführen, da kann ich ja ein Programm laufen lassen, also lässt man das laufen und guckt, dass das richtig geht. Und so zieht man das bis zu einer kompletten Systemebene auf. Realistisch gesehen gehört dazu viel Erfahrung im Team. Das ist wie bei allen anderen Dingen, die man im Leben macht. Ja, wenn man es das erste Mal macht, tut es vielleicht noch nicht so richtig. Beim zweiten Mal hat man gewisse Fehler eben schon mal gesehen. Da muss man nur mal einmal die Wohnung selber tapezieren, dann ist man beim zweiten Mal auch besser geübt. Und realistisch gesehen auch, es werden nun mal nie ein Chips komplett vollständig neu entwickelt, sondern man baut immer auf Komponenten auf, die erstmal schon mal funktioniert haben, wo man sagen kann, okay, das war mal ein guter Stand und jetzt machen wir daraus die Änderungen. Dass man ein komplett neues Design im Sinne eines völlig neuen Prozessorchips aufzieht, das macht, ich glaube, in der ganzen Industrie ist die totale Ausnahme. In aller Regel baut man auf bestehenden fertigen Komponenten auf.
Also viel Evolution auch in der Technik. Und irgendwann seid ihr dann fertig, ihr Logikdesigner, und du hast vorhin die verschiedenen Rollen in der Chip-Entwicklung schon mal skizziert. Dann kommt der physische Designer, der euer Logik irgendwie auf Physik abbilden muss. Und das schauen wir auch in einer kommenden Podcast-Episode an. Kann es sein, dass ihr Logikdesigner die physischen Designer vor unlösbare Probleme stellt?
Nein, nie. In aller Regel haben wir das perfekt geschrieben und da muss nie wieder jemand nachschauen.
Genau, ja, wie in der Software auch. Keine Fehler.
Also klar, und du hast gerade gesagt, und wenn ihr dann fertig seid, dann geben wir das an das Physical Design. So funktioniert es tatsächlich nicht, weil das wäre, in aller Regel ist es ja dann kaputt. Ja, das würde ja gar nicht tun, sondern schon während des Entwicklungsprozesses wird immer wieder nachgeschaut, ist das, was ich denn da jetzt gebastelt habe, tut das denn noch physikalisch tatsächlich? Und das spielt schon eine Rolle, je kritischer das Design grundsätzlich ist, desto mehr besteht da das Risiko, dass man etwas designt hat, was am Ende wirklich nicht funktioniert. Gerade so ein High-Performance-Design, wie man es jetzt in der Z16 hat, ja, 5,2 GHz Taktfrequenz, das heißt, ich habe weniger als 200 Pikosekunden. Also wir messen tatsächlich die Zeit in Pikosekunden, die ich verbrauchen darf innerhalb eines Taktzyklus. Also mehr Logik kann ich da nicht hinschreiben als die 200 Pikosekunden. Da ist man ganz schnell an der Grenze dessen, was überhaupt möglich ist. Und die Geschwindigkeit des Designs in dem Sinne ist nur eines der Limits. Auch solche Dinge wie, wie viel Stromverbrauch ist denn, ist natürlich ein Thema. Und wie viel Stromdichte brauche ich denn? Habe ich vielleicht einfach zu viel? Brennt mir ein Teil des Chips durch, wenn ich alles gleichzeitig anschalte? All das sind so Grenzen, in die man potenziell hineinlaufen kann und an denen man dann weiterarbeiten muss.
Ja. Grenzen, Limits, ja, ist das Stichwort für meine nächste Frage. In der Mikroelektronik, da stoßen wir an die Grenzen der Physik. Du hast es gerade auch skizziert. Eigentlich müsste es Pikoelektronik heißen. Mikroelektronik ist schon um ein paar Zehnerpotenzen zu grob. Oder Nanoelektronik wenigstens, wenn es um die Strukturgrößen geht. Inwiefern ändert sich die Arbeit und die Herausforderung für Logikdesigner dadurch?
Na, ich habe am Anfang gesagt, ich bin jetzt noch über 20 Jahre dabei und gerade so zu Beginn die ersten Chips, an denen ich gearbeitet habe, da war ein großer Performancegewinn einfach dadurch, dass man auf eine neue Halbleitertechnologie gewechselt hat. Also ein Sprung von 130 Nanometer Technologie auf 90 Nanometer Technologie, das war eigentlich genug. Die Arbeit konnte schon damit erledigt werden oder die Ziele schon dadurch erreicht werden im großen Bereich, dass man genau das gemacht hat. Man nimmt das alte Design, portiert es auf eine neue Technologie, macht ein paar Kleinigkeiten die man eben jetzt dazu machen kann, und schon habe ich eigentlich den Performance-Gewinn, den ich haben wollte. Das ist jetzt schon seit ein paar Generationen tatsächlich nicht mehr so. Jetzt sind wir tatsächlich nicht am Ende der Technologieentwicklung angekommen. Halbleitertechnologie ist so ähnlich wie, manche Dinge sind ja immer 10 Jahre weg, bis sie dann mal funktionieren. Halbleitertechnologie ist 10 Jahre weg, bis sie nicht mehr funktioniert. Aber das ist schon konstant seit 20 Jahren so. Ja. Also so ein Ende ist da nicht abzusehen. Aber die Riesensprünge, die sind nicht mehr da. Mehr Dichte, mehr Transistoren, ja, Riesenperformancegewinne eher weniger. Und eigentlich ist das super für den Logikdesigner, denn jetzt ist tatsächlich Kreativität gefragt. Also die Rubrik, wir machen ein Projekt, das muss jetzt schnell fertig werden, wir machen nur mal kurz eine neue Technologie, das geht einfach nicht mehr. Ja. Sondern ich habe mehr Transistoren, aber was mache ich denn damit? Ich kann sie gar nicht mehr alle gleichzeitig einschalten. Wie verteile ich denn das? Wie entwickle ich denn meine Logik, um das Bestmögliche aus der Technologie herauszuholen, die ich jetzt in der Hand habe? Und da hat vor einiger Zeit mal jemand so schön das beschrieben als, es ist das goldene Zeitalter für Prozessorarchitekturen, und ich würde sagen, in dem Sinne ist es das goldene Zeitalter für Logikdesigner, denn jetzt gibt es tatsächlich viel mehr Notwendigkeit, um auch so richtig etwas Neues zu erfinden, statt einfach nur das Alte zu nehmen, nochmal zu portieren und schneller zu machen. Man muss ein bisschen um die Grenzen der Physik herumarbeiten, aber es bietet einem viel mehr Möglichkeiten, kreativ tätig zu werden.
Ja, sicher ein Ansporn für die Ingenieure der Zukunft. Spannende Einblicke, die du uns gegeben hast, Martin. Es bleibt sehr interessant in der Chip-Entwicklung. Es ist kein Ende in Sicht, aber wir sind leider am Ende dieses Podcasts. Ich danke dir vielmals, Martin, und danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und es verabschieden sich für heute Rüdiger Stumm und
Martin Reckenwald. Vielen Dank.
Bis dann. Tschüss.